Radio 1. Die Weber mit Sophia Wetzke.
Die wahrscheinlich beliebteste Smalltalk-Frage zur Zeit. Na, hast du schon geheizt? 3 Grad kalt war es heute früh wohl teilweise schon in Berlin und Brandenburg. Mir kam vor ein paar Tagen abends jemand mit Mütze und Handschuhen auf dem Fahrrad entgegen. Und da können wir uns jetzt noch so oft sagen, es ist doch erst September. Fakt ist auch, es ist von jetzt auf gleich richtig kühl geworden. Und die Frage nach dem, wann drehe ich denn die Heizung jetzt auf? Die hatte selten so eine Ernsthaftigkeit wie in diesem Herbst. Vor allem durch steigende Kosten bei allem, was mit Wärme zu tun hat und bei den kletternden Stromkosten noch on top. Und ja, dass das so kommen wird, das wissen wir nicht erst seit gestern. Jetzt spüren wir es aber an den Temperaturen und an den ersten Briefen mit teilweise extremen Preissteigerungen. Wie bereiten wir uns vor? Bereiten wir uns vor auf den Herbst und auf den Winter? Und wie geht's uns damit? Das ist heute das Thema dieser Sendung und Sie können Ihre Gedanken dazu loswerden unter 0331 70 99 111 oder per Mail an dieweber@radio1.de. Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin, wie Element of Crime hier besungen haben, dann zieht man sich in diesem Winter wohl noch eine Lage Socken und einen Pulli mehr an. Dieser Herbst 2022, der uns wettermäßig so dermaßen mit der Tür ins Haus gefallen ist, der hat für viele nicht die muckelige Aussicht von schön mit heißer Tasse Tee in der warmen Bude sitzen und sich romantisch am bunten Laub erfreuen. Es gibt eine Menge Menschen in Berlin und Brandenburg, die Stand jetzt nicht wissen, wie sie die steigenden Kosten für Heizung und warmes Wasser und für Strom stemmen sollen. Bernd Sigelko ist Pastor und Gründer der Hilfsstiftung Die Arche. Er hat uns Anfang September hier auf Radio 1 erzählt, wie es vor allem Menschen mit geringem Einkommen angesichts der steigenden Energiekosten geht.
Also wir erleben gerade eine Resignation der Menschen, viele alleinerziehende Mütter, die Angst haben, obdachlos zu werden. Die Tafeln nehmen ja auch kaum noch jemand. Also gerade in den Ballungsgebieten gibt es gar keine Möglichkeiten mehr. Und immer mehr Menschen kommen zu uns und fragen, könnt ihr uns nicht helfen? Wir verzichten teilweise schon aufs Essen, damit unsere Kinder sich ernähren können. Die billigen Lebensmittel werden ja auch aufgekauft von vielen, die sich's leisten können und ihre Keller vollschlagen. Das kann ein bedürftiger Mensch nicht. Eine alleinerziehende Mutter mit 4 Kindern hat in der Regel nicht mehr einen Keller, wo sie was reinstellen kann und wohnt selbst schon auf beengtem Wohnraum und hat auch gar nicht genug finanziellen Ressourcen, um etwas zurückzulegen.
Ja, und zu den Bemühungen der Politik, zum Beispiel das sogenannte dritte Entlastungspaket, hatte Sigelko eine klare Meinung und einen konkreten Vorschlag, was man jetzt sofort tun könnte, um die Gesellschaft allgemein von steigenden Lebenshaltungskosten zu entlasten, die jeden betreffen.
Na, wir hören ja von der Bundesregierung bei dem dritten Entlastungspaket und drittes Entlastungspaket, ja, sagt ja letztendlich schon auch, die ersten 2 Mal hat es nicht geklappt, jetzt machen wir es mal richtig. Aber man nennt ja gar keine klaren Zahlen. Natürlich, es gibt Einmalzahlungen, es gibt erhöhtes Kindergeld um 18 Euro, was ein Hartz-IV-Empfänger ja eigentlich gar nicht bekommt, weil das wird ihm gleich wieder abgezogen. Es gibt doch gar nichts Klares. Man will ein Bürgergeld schaffen im nächsten Jahr, aber das Kind ist ja eigentlich heute schon im Brunnen gefallen. Ich muss ja heute schon was tun, aber heute sind noch gar keine Hilfen da. Deswegen wäre mein Vorschlag, einfach mal die Mehrwertsteuern komplett von den Lebensmitteln bis zum Jahresende wegzunehmen, damit man vorankommt. Ich denke, viele Menschen sind völlig resigniert und es trifft ja alle und nicht nur die ganz Armen, sondern vor allem die Mittelschicht. Es trifft ja jeden.
Zusätzlich zum Entlastungspaket der Bundesregierung hat sich Anfang der Woche der Berliner Senat auf eine eigene Unterstützung der BürgerInnen geeinigt. Bis zu 1,5 Milliarden sollen bereitgestellt werden und für landeseigene Wohnungen wurde ein Kündigungsmoratorium verabschiedet. Das heißt, Menschen sollen vor Kündigungen geschützt werden, wenn sie die Miete durch die gestiegenen Kosten nicht zahlen können. Das gilt für ungefähr 350.000 Wohnungen. Das ist ungefähr jede 5. in Berlin. Aber was ist mit allen anderen? Was darf meine Vermieterin zum Beispiel ab sofort an höheren Heizkosten verlangen? Darf das überhaupt verlangt werden? Drohen Kündigungsfälle? Was kann ich tun, um mich vorzubereiten? Und was passiert, wenn ich es nicht zahlen kann? Ich spreche nach 11 Uhr hier unter anderem mit dem Mieterverein und mit der Verbraucherzentrale. Vor allem aber möchte ich sehr gerne wissen, wie machen Sie das in diesem Herbst und Winter? Geld sparen, wo es geht, finanzielle Polster anlegen, so denn möglich? Und sparen Sie jetzt auch gezielt im Haushalt, also bei der Wärme und beim Strom? 0331 70 99 111. Rufen Sie an oder schreiben Sie eine Mail an dieweber@radio1.de. Sie hören Die Weber um 11:15. Das ist die interaktive Sendung, in der wir mit Ihnen reden wollen. Die Energiekosten steigen spürbar und die Ungewissheit der Situation, die macht es zermürbend. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Man kann natürlich am eigenen Verhalten was ändern, wenn man nicht eh schon sparsam ist. Ein paar Grad weniger in der Bude im Winter, dafür eine Lage Kleidung mehr, die Standby-Geräte abschalten, die ziehen besonders viel Strom. Dass die Einkommen aber gerade eben nicht mit den Energiekosten ebenfalls in die Höhe gehen, das ist eine Tatsache, auf die wir A, so gut wie keinen Einfluss haben und die B, auch psychisch extrem belastend sein kann. So hat es zum Beispiel eine Berliner Rentnerin den Kolleginnen von rbb24 geschildert.
Das macht mir unheimlich Angst. Ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Das ist also bis zum letzten Pfennig von der Rente weg. Also wenn ich alles zusammennehme, die Miete und Versicherung und alles, was ist.
Ja, über 1000 Euro Gas für sich alleine soll sie jetzt zahlen. Das ist das Vielfache von dem, was sie bisher fürs Gas gezahlt hat. Ähnlich geht's einer Familie in Brandenburg, die eine Gasheizung hat.
Ich wache nachts auf, schweißgebadet, weil einen das irgendwo nicht in Ruhe lässt. Ne? Das ist existenziell. Ich kann es einfach nicht begreifen. Wir können einfach nur alle Heizkörper runterstellen und das warme Wasser mit Gas laufen lassen, weil irgendwo müssen meine Eltern, die über 80 sind, sich ja auch noch ein bisschen wohlfühlen. Die müssen doch noch ein bisschen Wärme kriegen und wenn es wenigstens nur damit ist, dass sie sich warm waschen können. Es ist grauenvoll. Wir wollen doch keinen Luxus, wir wollen einfach nur vernünftig leben. Wo sollen wir noch sparen?
Tja, wo soll man noch sparen? Das ist eine berechtigte Frage. Ich habe letztens in einem sehr spannenden Podcast der Kolleginnen von Zeit Online gehört, es gäbe 4 Gruppen von Menschen, die jeweils unterschiedlich mit dieser Energiepreiskrise umgehen. Gruppe 1 sind die jetzt schon wissen, dass sie es finanziell nicht alleine schaffen werden. Hier ist der private Abstieg quasi schon real. Das sind 15-20% der Bevölkerung. Das ist alles andere als wenig. Gruppe 2 hat starke Abstiegssorgen, beginnt schon jetzt gegenzusteuern mit allen möglichen Sparmaßnahmen, die irgendwie drin sind. Gruppe 3 ist bereit, Maßnahmen zu treffen und den Lebensalltag anzupassen, hat leichte Abstiegssorgen, glaubt aber, dass sie finanziell durch die kommenden Monate kommen wird. Das ist das, was man die bürgerliche Mittelschicht nennt. Das ist übrigens die größte Gruppe. Und Gruppe 4, ja, hat ein so hohes Einkommen, dass die aktuelle Energiepreisproblematik sie gar nicht tangiert, sie dementsprechend auch nichts am eigenen Verhalten ändern werden. Zu welcher Gruppe man sich zählt, das hängt vor allem davon ab, wie viel Geld man monatlich zur Verfügung hat. Das ist definitiv also eine Klassenfrage. Es hängt aber ein bisschen auch davon ab, was für ein Typ Mensch man ist. Deshalb würde mich heute auch wirklich mal sehr interessieren, bei allen pragmatischen Spartipps, die wir natürlich gerne hören wollen, wie geht's Ihnen mit den unsicheren Aussichten auf die kommenden Monate, mit den steigenden Kosten? Sind Sie grundoptimistisch? Machen Sie sich Sorgen? Oder haben Sie noch gar nicht so viel drüber nachgedacht? Wir haben eine Umfrage gestartet auf radio1.de, direkt auf der Startseite und fänden super, wenn Sie hier eine Meinung abgeben. Oder Sie rufen uns an 0331 70 99 111. Wie gehen Sie mit den steigenden Energiekosten um? Das möchten wir heute wissen. Radio 1 Hörerin Biene lebt in Hamburg, lebte zumindest bisher in Hamburg und wählt für sich jetzt einen ziemlich radikalen Weg. Sie zieht aus ihrer Wohnung aus.
Also bei mir ist es so, ich versuche halt zu sparen, weil ich habe in meiner Wohnung auch warm Wasser und Heizung über Gas und Strom, quasi keine Ahnung, was mir da blüht. Meine Lösung dafür ist tatsächlich die, dass ich vorgestern meine Wohnung gekündigt habe, meine Möbel einlagern lasse für ein etwas geringeres Geld und solange halt zu meinem Freund sie ist, eine neue Wohnung finden. Das ist gerade unsere Art zu sparen, was sehr traurig ist, aber für uns gerade der beste Weg.
Tja, Biene hat die Wohnung gekündigt, lagert die Möbel ein und zieht jetzt zu ihrem Freund nach Greifswald. Wenn sie sich zusammentun, hoffen die beiden, Heiz- und Stromkosten zu sparen. Machen Sie sich auch Gedanken und überlegen sich Strategien, um die höheren Kosten so gut es geht abzufedern? Dann erzählen Sie es uns 0331 70 99 111 oder schreiben Sie uns eine Mail an dieweber@radio1.de. Temperaturtechnisch wird es dieses Jahr kein heißer, sondern wahrscheinlich bei vielen ein kühler Herbst. Vielleicht wird es auch der Herbst des Waschlappens, von dem Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann ja großer Fan ist. Auf jeden Fall scheinen Heizlüfter das Klopapier des Jahres 2022 zu sein. Die sind nämlich seit Wochen immer wieder ausverkauft. Wie gehen Sie mit den steigenden Energiepreisen um? Treffen Sie Maßnahmen? Radio 1-Hörer Hannes geht so richtig back to the roots und setzt in diesem Winter auf seinen alten Kachel.
Was ich dazu sagen wollte, ist, seit Juni ungefähr fahre ich mir beim Anhänger rum und besorge mir überall Holz, wo es nur kann, damit wir unseren Kachelofen hier schön warm bekommen über den ganzen Winter. Gleichzeitig habe ich noch ein Mehrfamilienhaus, was wir vermieten. Und ich habe alle Mieter angeschrieben, ob ich nicht einen Schornsteinfeger vorbeischicken soll, dass er einfach einen Kamin reinsetzt.
Auf Facebook schreibt uns Inge Müller, ja, die ganzen Decken, die meine Mutter mir in den letzten 3 Jahren geschenkt hat, in den letzten 30 Jahren sogar, die kommen jetzt zum Einsatz. Die Heizung bleibt aus und Mutti hatte recht. Hörer Ronny, der wiederum setzt auf Sonnenenergie.
Ja, ich denke oder ich hoffe, ich muss mir jetzt erstmal noch keine großen Gedanken um zu hohe Energiekosten machen, weil wir in den letzten 13 Jahren schon gut vorgesorgt haben. 2009 haben wir unsere Heizungsanlage erneuert. Da wollte ich keine fossilen Brennstoffe mehr, sondern habe auf erneuerbare Energien umgestellt. Also eine Holzheizung, ein Holzvergaserkessel eingebaut. 2010 kam dann noch eine Solarthermieanlage dazu, über die wir einen Großteil unseres Warmwasserbedarfs abdecken. So fahren wir momentan eigentlich gerade ganz gut und hoffen auch, dass wir gut durch die kommenden Monate kommen.
Ja, Hörer Ronny klingt hoffnungsvoll und auch Radio 1-Hörerin Nele sagt, den Kopf nicht hängen lassen.
Ich versuche trotz der ganzen Schwierigkeiten damit doch irgendwie positiv umzugehen, sich nicht unterkriegen zu lassen und zu gucken, dass man sich schöne Momente schafft. Ich glaube, das ist so auch was ganz, ganz Wichtiges, dass man diesen Moment genießen kann und sich versucht irgendwie, ja, nicht in so einen negativen Strudel reinzukommen. Das finde ich nochmal ganz, ganz wichtig. Das ist so meine Message.
Auf der Radio 1 Facebook-Seite schreibt Gamila, sparen ja, frieren nein. Wir haben schon immer drauf geachtet. Irgendwann muss man ehrlicherweise sagen, ist das Sparpotenzial aber auch mal erreicht. Und natürlich soll das nicht implizieren, dass sie alle verschwenderische Schleuderer sind. Mir ist völlig klar, dass ganz viele sowieso schon sparsam sind. Trotzdem ist natürlich die Frage, macht man jetzt noch mehr? Kann man noch mehr machen? 0331 70 99 111 ist die Nummer. Oder Sie kommentieren auf unseren Social-Media-Kanälen. Oder schreiben uns eine Mail, dieweber@radio1.de. Duschen, Heizen, Sparen, der Winter kommt, wie bereiten Sie sich vor? Ist heute das Thema dieser Sendung, die wir immer freitags hier mit Ihnen und mit verschiedenen Experten angehen. Ich weiß nicht, wie viele Online-Artikel aller 27 Tipps zum Energiesparen, die wirklich helfen, ich in Vorbereitung dieser Sendung gelesen habe. Was davon tatsächlich sinnvoll ist, das frage ich jetzt Martin Brandes. Er ist Referent Energieberatung bei der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. Guten Tag, Herr Brandes.
Ja, guten Tag.
Hallo. Lassen Sie uns das mal Schritt für Schritt durchgehen und beim Heizen am besten anfangen. Wie warm sollte es mindestens sein, damit mir die Wohnung nicht unterm Hintern wegschimmelt? Und wie viel Ersparnis bringt so ein Grad weniger?
Ja, unterm Hintern wegschimmeln tut eine Wohnung meistens ohnehin nicht so schnell. Trotzdem geben wir die Empfehlung, dass Wohnräume, die normal benutzt werden, möglichst nicht unter 16 Grad abgekühlt werden.
Mhm. Und wie viel Ersparnis bringt dann dieses Grad weniger, wenn ich jetzt sage, gut, sonst hatte ich immer 24 Grad, ich heiz jetzt maximal 20 Grad? Ist das, lässt sich das ausrechnen, wie viel ich da gewonnen habe dadurch?
Es gibt so eine Faustregel, die etwa 6%, nein 8% Energieeinsparung pro Grad Temperatur angibt. Das passt ganz gut. Ja, so, das wäre so eine Größenordnung, mit der wir rechnen. Das heißt, wenn Sie tatsächlich Ihre Wohnung regelmäßig auf 24 Grad heizen, was sehr viel ist, und das vollständig auf 20 Grad ändern, dann können Sie über 20% Heizkosten einsparen.
Wie ist denn das beim warmen Wasser? Wie viel bringt dieses immer wieder zitierte kürzer duschen, seltener duschen? Kann ich da groß was holen?
Ja, also tatsächlich ist der Warmwasserverbrauch einer der größten Energieverbraucher im Haushalt. Und ja, wer lange duscht oder badet beispielsweise, hat enorm Einsparpotenzial. Das lässt sich verkürzen, meistens auch ohne Komfortverlust. Und dadurch können Sie tatsächlich je nach Einzelfall eine Menge einsparen. Es gibt Leute, die das ohnehin schon lange tun. Da ist das Potenzial dann natürlich entsprechend geringer. Aber in vielen Haushalten ist das möglich.
Was halten Sie von diesen Wasserspar-Duschköpfen, Herr Brandes? Lohnt sich eine Anschaffung von so einem Ding?
Grundsätzlich ja. Das heißt, wenn Sie beispielsweise eine Minute lang duschen, dann können Sie mit der Anschaffung eines solchen Duschkopfes so 20-30% des Wasserverbrauchs einsparen, okay, tatsächlich. Ne, also beim gleich langen Duschen wird weniger Wasser verbraucht, ist also auch eine Einsparung. Das bringt es. Es gibt allerdings einzelne Warmwasseranlagen, die für diese Duschköpfe nicht geeignet sind. Daher ist es ratsam, sich vorher zu erkundigen. Ne? Zum Beispiel bei uns, bei der Energieberatung, bekommen Sie auch Tipps, ob und was sinnvoll möglich ist.
Thema Strom. Ich bin noch so groß geworden mit so einem ständigen Satz, mach das Licht hinter dir aus, wir sind hier nicht bei reichen Leuten. Und Radio 1-Hörer Theo, der macht Folgendes.
Mein Energiespartipp ist, wenn ich die Wohnung verlasse, nehme ich alle Sicherungen raus, außer den Kühlschrank. Das spart eine Menge Energie. Alle Standby-Geräte sind damit abgeschaltet und ich hoffe, dass dabei was rauskommt.
Herr Brandes, was halten Sie von dem Vorschlag?
Das kann grundsätzlich sinnvoll sein. Wir haben in vielen Wohnungen sehr viele Geräte, die im Grunde nur im Bereitschaftsbetrieb laufen und Strom verbrauchen, ohne dass sie tatsächlich genutzt werden.
So,
wenn
Zum Beispiel?
Wir eine Möglichkeit haben, ne, also das geht los bei den Sachen, die wir kennen, also der Fernseher oder die Unterhaltungselektronik, wo Sie in der Regel sogar sehen, dass da Strom verbraucht wird, an kleinen Kontrolllämpchen, die sowas anzeigen. Es gibt aber auch viele Geräte, die Strom verbrauchen, ohne dass sie das merken. Ein ausgeschalteter Computer zum Beispiel verbraucht auch Strom. Und dieser Stromverbrauch lässt sich tatsächlich nur dann vermeiden, wenn Sie das vom Netz nehmen. Ja. Also das Ausschalten der Sicherungen kann eine Möglichkeit sein, sowas zu machen.
Jetzt predigen Verbraucherschützer ja seit Jahren, man soll ruhig häufig den Stromanbieter wechseln, um die günstigen Tarife und Aktionen abzugreifen. Ich habe gehört, jetzt gilt genau das Gegenteil. Bloß nicht wechseln, vielleicht sogar am besten zurück zum Grundversorger. Die hätten wohl noch die besten Preise. Was ist denn Ihre Empfehlung?
Also eine grundsätzliche Empfehlung haben wir da nicht, weil sich das von Fall zu Fall sehr stark unterscheiden kann. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass Anbieterwechsel häufig sogar mit höheren Preisen verbunden sind und sich in der Regel dadurch nichts einsparen lässt. Ja. Ich würde zunächst ohnehin mal schauen, wie hoch ist denn eigentlich mein Energiepreis? Also das betrifft ja vor allem die Kunden, die Strom- oder Gasversorgung oder beides haben. Hier unterscheiden sich die Energiepreise sehr stark. Ja, und man kann natürlich auch nach wie vor in Vergleichsportalen gucken, ob es was Billigeres gibt. Aber die Aussichten dafür sind in der Tat in der momentanen Situation schlechter geworden. Das heißt also, Anbieterwechsel ist nicht mehr so die grundsätzliche Empfehlung, da lässt sich was sparen.
Mit Martin Brandes, Energiesparexperte der Verbraucherzentrale, klopfen wir Energiespartipps auf Sinn und Unsinn ab und sprechen gleich darüber, was passiert, wenn ich es einfach nicht bezahlen kann. Nach Oskar Enten. Bye, bye. Sie hören die Weber auf Radio 1. Heute mit Sophia Wetzke und der Frage, wie gehen wir um mit den steigenden Energiekosten? Wie gehen wir gefühlsmäßig um, aber auch ganz praktisch? Am Telefon ist Martin Brandes, Energiesparexperte beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Herr Brandes, ich habe ja eben gesagt, das Netz ist voll von Listen und Tipps zum Energie- und Heizkostensparen. Haben Sie als Experte so eine innere Bullshit-Liste, wo Sie sagen, das ist völliger Quatsch, das bringt überhaupt nichts? Ich will mal ein Beispiel nennen. Ich habe von vielen gehört, die sich jetzt so elektrische Heizlüfter besorgen. Bringt das zum Beispiel was?
Also elektrische Heizlüfter machen es natürlich auch warm, genauso wie die gewöhnliche Heizung, aber damit sparen sie kein Geld, weil in der Regel verbrauchen die Strom und der Strompreis ist trotz der gestiegenen Gaspreise immer noch höher. Das heißt, also sie müssen damit rechnen, wenn sie nur noch mit Heizlüftern heizen, dass sie dann am Ende höhere Kosten haben. Das ist von daher nicht empfehlenswert. Als Notheizung kann man vielleicht nochmal gesondert drüber nachdenken, aber diese Not, die haben wir im Moment nicht. Also ist es nicht ratsam, regelmäßig mit Heizlüftern zu heizen. Das ist also sicher kein guter Tipp und damit sparen Sie im Übrigen auch keine Energie. Ja, und das wäre ja vielleicht auch noch ein Grund, aber das tun Sie auch nicht. Ja. So ein anderer Tipp, den man immer wieder hört, ist sowas wie das Licht brennen lassen, anstelle es häufiger ein- und auszuschalten, weil damit wird am Ende mehr Strom verbraucht. Das ist genauso unsinnig. Tatsächlich wird weniger Strom verbraucht, wenn Sie das Licht ausschalten. Und von daher würde ich bei solchen Tipps auch mal ein bisschen vorsichtig sein.
Ah, da bringen Sie mich aber auf was, Herr Brandes. Wie ist es beim Heizen? Es gibt ja immer so diese zwei Meinungen von wegen Heizung lieber konstant ein bisschen niedriger laufen lassen oder ab und zu mal hochheizen. Was ist denn da besser?
Also beim Heizen verhält es sich im Grunde genauso wie beim Licht. Sie haben weniger Verbrauch, wenn die Temperaturen niedriger sind. Ja, deswegen ist es zum Beispiel auch sinnvoll, zum Beispiel tagsüber, wenn keiner in der Wohnung ist, die Heizung abzukühlen und weniger zu heizen, als wenn sie da sind. Das wird vielfach nicht gemacht, genau aus diesem Grund, weil eben dieses Gerücht existiert, dass sie am Ende durch das Hochheizen mehr Energie verbrauchen, als wenn sie es gleichmäßig oben lassen. Also tatsächlich ganz einfacher Zusammenhang, je weniger sie heizen, desto weniger verbrauchen sie auch.
Neben den Spartipps hilft die Verbraucherzentrale ja auch Menschen, die ihre Rechnungen und Abschläge nicht mehr bezahlen können. Was raten Sie denen? Also wird im schlimmsten Fall der Strom oder die Versorgung abgestellt? Ist man dann auf einmal hochverschuldet?
Also wer nichts unternimmt, wenn er zum Beispiel eine Rechnung bekommt und nichts macht und einfach abwartet, weil er zum Beispiel nicht bezahlen kann, der muss befürchten, dass tatsächlich Strom- oder auch Gasversorgungssperren verhängt werden. Und ich sage mal ganz einfach ausgedrückt, es ist viel leichter, eine solche Sperre zu verhindern, als das wieder rückgängig zu machen. Insofern ist auf jeden Fall sinnvoll, etwas zu unternehmen. Auch wenn Sie nicht zahlen können, gibt es Möglichkeiten, sich beraten zu lassen. Es gibt in vielen Beratungsstellen der Verbraucherzentralen Schuldnerberatungsstellen, wo Hilfen angeboten werden. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, mit dem Energieversorger zu sprechen, ob es Ratenzahlungspläne oder sowas geben kann. Also nichts zu tun ist eigentlich immer die ungünstigste Lösung.
Das sagt Martin Brandes, er ist Referent Energieberatung bei der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. Ich danke Ihnen für die Zeit, Herr Brandes.
Gerne.
Machen Sie sich Sorgen wegen steigender Energiekosten? Das wollten wir in der vergangenen Stunde von Ihnen in unserer Live-Umfrage auf radio1.de wissen. Und das Ergebnis ist ziemlich eindeutig. 65% sagen ja, ich mache mir Sorgen mit dem Blick auf den Herbst und den Winter. 29% sagen nein, noch nicht. Und gerade mal 6% sagen, ich mache mir gar keine Sorgen. Und neben den ganz persönlichen finanziellen Ängsten sorgt sich radio1-Hörerin Hildburg um das gesellschaftliche Klima.
Ich mache mir große Sorgen, zwar auch um die finanziellen und materiellen Dinge, die die Menschen jetzt bewältigen müssen, aber ich mache mir auch Gedanken um die Mitmenschlichkeit und wie das menschliche Verhalten sich in diesen Krisenzeiten darstellen wird. Wir sind ja alle sehr friedvoll bis jetzt aufgewachsen, haben sehr viel Konsum und es ist immer schwer, quasi auf Dinge dann zu verzichten, und mich belastet das, dass ich denke, was passiert jetzt ja mit den Menschen untereinander? Helfen die sich oder ja fallen die übereinander her? Und ja, ich würde mir wünschen, dass die, die was haben, das betrifft jetzt viele Bereiche, dass die wirklich auch was abgeben und dass ein Miteinander vielleicht in der Not entsteht.
Das sagt Radio 1-Hörerin Hildburg. Wie gehen Sie um mit den steigenden Energiepreisen, die jetzt mit dem Blick auf den Herbst und den Winter wirklich Realität werden? Sowohl praktisch, aber auch ja emotional. Rufen Sie uns an 0331 70 99 111 oder schreiben Sie eine Mail an dieweber@radio1.de. Heiz- und Warmwasserkosten zahlt man in der Mietwohnung über die Betriebskosten. Eine Vorauszahlung, die wird geschätzt, einmal im Jahr wird abgerechnet und dann gibt's entweder was zurück oder man muss was nachzahlen. Das kennt man als Mieterin. Wie ist es in diesem Winter und im Herbst, wenn erst nächstes Jahr die Betriebskostenabrechnung und dann vielleicht die astronomische Nachzahlung kommt? Dürfen Vermieter jetzt schon deutlich mehr Warmmiete verlangen? Und wenn ja, wie viel eigentlich? Das möchte ich besprechen mit Sebastian Bartels. Er ist Geschäftsführer beim Berliner Mieterverband. Guten Tag, Herr Bartels.
Einen schönen guten Tag.
Bei mir im Hausflur, Mietwohnung in Berlin-Lichtenberg, hängt ein Zettel. Hallo Mieter, ich bin's, der Vermieter. Wir empfehlen euch selbstständig, die Heizkostenvorauszahlung zu verdoppeln. Soll ich's machen?
Naja, eigentlich eine interessante Idee, dass ich praktisch einen Appell richte an die Hausgemeinschaft, ohne das anzuordnen. Das ist ja schon mal was Neues im Mietverhältnis, dass etwas anheimgestellt wird. Das ist vielleicht freundlich gemeint, aber es geht ja um eine Verdoppelung. Und da muss man natürlich fragen, okay, ist das jetzt tatsächlich sogar vielleicht zu wenig? Also, um es jetzt etwas spaßig zu sagen. Also ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall zu erwägen, ob man das tut. So leid mir das tut jetzt zu sagen, also man sollte schon erwägen, ob es tatsächlich angemessen ist, aber das Aber ist jetzt wichtig. Ich muss natürlich gucken, habe ich nicht in der Zeit jetzt in den letzten Monaten weniger verbraucht sogar? Ist es nicht so, dass ich vielleicht sogar schon mein Verhalten darauf eingerichtet habe und deshalb eine Verdoppelung abwegig wäre? Oder ich war vielleicht im Ausland oder ich werde im nächsten Jahr im Ausland sein, sodass die Heizung vielleicht gar nicht mal angemacht werden muss. Insofern würde ich mal diese Umstände eher betrachten und deshalb realistisch überprüfen, ob das überhaupt tatsächlich angemessen ist, hier die Heizkosten derart in die Höhe zu schrauben.
Darf denn der Vermieter das eigentlich jetzt schon verlangen oder sollte das eine Empfehlung bleiben? Ich kann ja auch sagen, ich spare jetzt selbst was an und dann zahle ich halt nach nächstes Jahr. Was würden Sie sagen?
Also das Gesetz ist eindeutig, das steht im BGB so, dass der Vermieter einseitig eine Erhöhung der Vorauszahlung, übrigens auch eine Absenkung, ist aber selten, natürlich jetzt reden wir über eine Erhöhung, auch anordnen darf. Und das machen auch viele Vermieterinnen und Vermieter, indem sie nach der Abrechnung oder unmittelbar im Zusammenhang damit eben im Grunde die Nachzahlung durch 12 Monate teilen und sagen, okay, jetzt werden es halt so viele. Das Problem ist eben, dass die Abrechnung, die jetzt vorgelegt werden muss, bis Ende diesen Jahres ja sich auf das Jahr 21 bezieht und daher praktisch der Vermieter notgedrungen wahrscheinlich etwas schätzen muss. Aber hier liegt genau das Problem. Viele Vermieter machen es sich dazu einfach, wenn sie das eben anordnen. Ne? Also freiwillig ist was anderes, das hatten wir eben. Aber wenn der Vermieter das jetzt anordnet im Zusammenhang mit der Vorjahresabrechnung, dann sollte der Mieter tatsächlich sagen, ja, dann begründe das doch mal bitte. Also wie ist denn der Heizkosteneinkauf jetzt gewesen? Was hat es denn gekostet? Und wir haben ja auch viele Wohnungen, die längst fern abgelesen werden, wo die Heizkostenverteiler praktisch per Funk abgelesen werden. Und da sagt das Gesetz seit Januar diesen Jahres, Vermieter, du musst monatlich den Mietern Informationen über deren Verbrauchsverhalten geben. Der Vermieter kennt also das Verbrauchsverhalten in diesen Wohnungen. Das sind so ungefähr 50% aller Berliner Wohnungen. Fernablesung heißt, der Vermieter sollte sich schon die Mühe machen, dann auch mir zu sagen, wie viel ich denn in den letzten Monaten verbraucht habe. Und ich denke im Übrigen, dass viele Mieter auch sehr sparsam geworden sind und wie gesagt auch vielleicht gar nicht immer in Berlin sind oder eben auch im Prinzip die Heizung auslassen. Also bitte genau hingucken und ich würde nicht alles zahlen, was der Vermieter fordert. Man sollte ins Gespräch kommen, das auf jeden Fall.
Das ist ein guter Hinweis. Das ist schön und gut, wenn ich vorauszahlen kann, mehr zahlen kann. Was passiert denn mit den Mietern, die nächstes Jahr vor hohen Nachzahlungen stehen und das einfach nicht bezahlen können? Droht da eine Kündigungswelle 2023?
Also hoffentlich nicht, aber zum ersten Punkt, ja, wenn die Vorauszahlungen nicht gezahlt werden können oder die Nachzahlung ist zwar nicht Teil der Miete, aber trotzdem sagen die Experten, dass auch deswegen gekündigt werden kann, zwar unter anderen Voraussetzungen, aber auch wenn man die Nachzahlung nicht zahlt, droht eine Kündigung, besonders wenn die so hoch sind, dann übersteigen die ja oft nicht nur eine Monatsmiete, sondern möglicherweise sogar zwei Monatsmieten. Also insofern ist das ein ernstes Problem und da sollte man auf jeden Fall ins Gespräch mit dem Vermieter treten. Eine Vereinbarung schließen, ja, das wird viel zu selten gemacht, in Berlin, in Deutschland auch generell, dass ich sage, kann ich die in Raten zahlen und dann werden feste Termine vereinbart und dann werden diese Raten eben auch überwiesen und das akzeptieren auch sehr, sehr viele Vermieter. Das sollte ich nur frühzeitig machen, bevor eben dann schon das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wenn ich dann die Hilfen auch in Anspruch nehmen kann, sollte ich natürlich auch überlegen, ob ich durch Raten überfordert werde und deshalb vielleicht zum Amt gehen sollte. Das heißt also, sprich, dass ich auch entsprechend wie ein Aufstocker, der Hartz IV bezieht, obwohl ich vielleicht in Lohn und Brot stehe, aber eben sehr wenig verdiene, dass ich in diesem Monat, wo ich die Abrechnung bekomme und einen Schock bekomme, eben zum Amt gehe und eine Bezahlung teilweise vielleicht durch das Amt eben beantrage.
Also ich nehme aus dem Gespräch mit, Herr Bartels, in jedem Fall mit der Vermieterin, mit dem Vermieter am besten ins Gespräch kommen. Die steigenden Energiepreise aus Mieterinnensicht habe ich besprochen mit Sebastian Bartels. Er ist Geschäftsführer beim Berliner Mieterverein. Schönen Dank.
Bitteschön, gerne.
Auf radio1.de sammeln wir heute Ihre Meinung und gleich auf der Startseite gibt es eine Live-Umfrage. Wir fänden es super, wenn Sie abstimmen. Die Frage ist ganz einfach, nämlich achten Sie aktuell mehr auf Ihren Energieverbrauch? Ja oder nein? Einfach ein Klick, das ist es schon. Hannes hat uns heute schon erzählt, er sammelt Holz für den Kachelofen. Hörer Theo nimmt immer die Sicherungen raus. Hörer Ronny setzt auf seine Photovoltaikanlage, soweit die praktischen Tipps hier eigentlich ganz optimistisch klingen. Die Mails, die uns heute erreichen, die sind aber wirklich sehr ernst. Termino schreibt, als Vater einer vierköpfigen Familie macht er sich sehr große Sorgen. Momentan wird mit einem Heizkörper nur im Wohnzimmer geheizt. Kinderzimmer, Schlafzimmer, Bad und Küche bleiben kalt. Und er schreibt, und der Satz, der ging mir wirklich nahe, im Gegensatz zu den Heizungen laufen bei meiner Frau die Tränen umso mehr, da wir hier an unsere absoluten finanziellen Grenzen kommen. Man tappt irgendwie ein bisschen im Dunkeln. Anja schreibt uns, sie ist Alleinerziehende am unteren Rand der Mittelklasse, Mieterin einer Wohnung mit Gas, 6 Etagen Heizung. Sie macht es jetzt so, dass sie 2 große Räume, die sie nicht nutzt, gar nicht heizt. Auf dem Gasherd wird sie nichts mehr kochen, was lange kochen muss. Und sie will sich zum Kochen mit Freunden zusammentun. Sie persönlich duscht seltener. Problem ist, ihr Kind hat eine Mehrfachbehinderung. Das pflegt sie zu Hause und das muss warm gewaschen und ja, gepflegt werden. Also hier kann sie nicht einfach noch weniger heizen mit einem pflegebedürftigen Kind. Dankeschön, Anja, für den Einblick in ihren Alltag. Sigrid hat uns angerufen und empfiehlt, mal in europäische Nachbarländer zu gucken.
Ich würde meinen Blick nach Spanien werfen. Die machen gerade eine ganz tolle Umverteilung, und zwar durch Übergewinnsteuer und Reichensteuer werden ganz viele Sachen finanziert, zum Beispiel freier ÖNPV und.
Und Radio 1-Hörerin Andrea sagt was Ähnliches wie Anja per Mail. Gerade für Kinder und für jüngere Menschen ist es ihrer Meinung nach nicht einfach.
Ich selber, mittlerweile Rentnerin, komme irgendwie zurecht. Aber ich mache mir natürlich Sorgen um die Jüngeren, die in meiner Familie kleine Kinder haben, die nicht so ohne weiteres die Heizung fast auf Null drosseln können. Die sich gerade auch erst ihr Leben erarbeiten und da viel mühen und zunehmend teilweise ihre Perspektive verlieren in der jetzigen Situation und nicht unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ja, das ist meine Sorge.
Und am Telefon ist jetzt Radio 1-Hörer Alex. Hallo Alex, moin, grüß dich.
Ja, hallo Sophia.
Du bist Elektrotechnik-Ingenieur, ist das soweit korrekt?
Richtig.
Was ist denn deine Meinung zum Thema?
Ich beschäftige mich seit über 15 Jahren intensiv mit dem Thema und habe da einiges dazu zu sagen. Also was der Herr von der Verbraucherberatung gesagt hat und der Mensch, der die Sicherungen rausdreht, die haben absolut recht. Ich möchte dazu noch was ergänzen.
Okay.
Also diese Computer, das muss man ja mal rausstellen, dass da Computer komplett ausgeschaltet sind. Das sind nicht nur Computer, das sind auch andere Geräte. Also da leuchtet kein rotes LED-Lämpchen oder irgendwas. Und diese Geräte ziehen die ganze Zeit Strom. Mhm. Das kann man allerdings sehr gut nachprüfen, indem man sich ein entsprechendes Steckdosenmessgerät kauft. Das darf allerdings keins sein aus dem Baumarkt, weil die meistens diese geringen Leistungen nicht messen können. Es gibt Messgeräte zum Beispiel von ELV-Elektronik, da kann man Leistungen ab 1 Watt messen und das sind, also Kleinvieh macht Mist.
Alex, da muss ich dir mal, also das ist ganz ehrlich, klingt mir alles schon zu kompliziert. Gib mir mal eine ganz konkrete Empfehlung, einfach alles rausstöpseln, alle Stöcker raus, wo es geht, würdest du das sagen?
Ja.
Dann danke ich dir für den Hinweis und für den Anruf.
Und vielleicht noch eine Sache, das sind jetzt nur die Zirkulationspumpe in den Heizungssystemen. Also man hat ja oft eine Gasetagenheizung. Wenn man die Temperatur runterstellt, also man kann auch die komplette Heizung auf Sommerbetrieb stellen, dann läuft die Zirkulationspumpe nicht und auch die ganzen Wärmeverluste fallen nicht an. Das sind jetzt nur ganz wenige Sachen. Und ich frage mich aber noch mal ganz kurz, warum ist das möglich? Warum macht eine Regierung das möglich, dass solche Geräte wie diese Computer weiterhin verkauft werden dürfen seit Jahrzehnten? Das ist meine Frage.
Das ist eine gute Frage, die werden wir vielleicht mal an anderer Stelle hoffentlich klären. Alex, danke für diese kleinen Facheinblicke. Schönen Tag dir noch.
Ja, danke schön.
Heute ist noch mal so ein eher milder Tag. Die Heizung muss man jetzt eher noch nicht anmachen. Aber die vergangenen Tage musste bei vielen sicherlich wenigstens morgen schon mal kurz die Heizung angeschmissen werden. Zumindest in meinem Bekannten- und Freundeskreis war es ein Riesenthema. So dieses, na, hast du schon geheizt oder verkneifst es dir noch? Wir haben unsere Instagram- und Facebook-Nutzerinnen und Nutzer gefragt, wie bereiten sie sich vor? Haben sie Tricks fürs Energiesparen? Und meine Kollegin Cora Knoblauch hat die vielen Kommentare und Nachrichten gelesen. Hallo Cora.
Hey Sophia.
Auf unserer Internetseite haben wir gefragt, bereiten Ihnen die steigenden Energie- und Lebensmittelkosten Sorgen? Was ist denn da der aktuelle Stand?
Also zurzeit sagen 66% ja, ich mache mir Sorgen und nur 6% sagen nö, noch nicht, beziehungsweise 28% dann noch nicht. Also das kommt wohl noch.
Auf Instagram haben wir in unserer Bubble nach Energiespartipps gefragt. Kamen da viele Vorschläge?
Na, da wurden vor allem die Klassiker nochmal genannt, also die ich jedenfalls auch schon in der Grundschule gelernt habe. Aber klar, im Alltag beherzigt man diese Regeln vielleicht nicht immer so. Jetzt wäre es mal wieder soweit. Stefan Michael zum Beispiel schreibt, immer nur so viel Tee oder Nudelwasser erhitzen, wie man auch wirklich braucht. Also nicht den ganzen Wasserkocher voll machen, wenn es am Ende doch nur eine Tasse Tee sein soll. Domfrau schlägt vor, mit Badewasser das Klo spülen. Das haben wir hier zu Hause übrigens auch schon mal diskutiert.
Ich habe eine Freundin, die macht das auch. Ja.
Also meine Tochter tatsächlich hat vorgeschlagen, dass wir eine richtig schöne Gießkanne kaufen. Die stellen wir neben die Badewanne und dann, es stimmt ja auch, es ist ein kostbares Trinkwasser. Könnte man ja nochmal benutzen. Adlex, der macht jetzt beim Treppensteigen im Hausflur das Licht nicht mehr an. Er sagt, bislang ist es gut gegangen. Also er geht jetzt einfach im Dunkeln die Treppen hoch. Noah nimmt sich vor, kalt duschen.
Oh Gott,
ja, wohl
nee.
Das packe ich auch nicht. Tüte Mücken hat eine ganze Liste parat. Haare nur kurz föhnen, ansonsten an der Luft trocknen lassen. Frostfach im Kühlschrank öfter mal abtauen und dann, das fand ich interessant, lüften. Denn, sie sagt, verbrauchte Luft erwärmt sich nicht so gut. Das fand ich ganz interessant. Habt ihr das heute schon mal geklärt?
Nee, aber stimmt das? Schreibe ich mir mal auf den Zettel. Das haben wir noch nie gehört. Das müssen wir mal dringend recherchieren.
Also die Frage ist, ob verbrauchte Luft tatsächlich langsamer braucht, wenn man dann die Heizung anmacht, als wenn man vorher gelüftet hat.
Vielleicht kann es uns jemand aus der Hörerschaft beantworten und schreibt uns mal eine Mail an dieweber@radio1.de. Das würde mich ja auch mal interessieren. Cora, wie sieht es aus bei Facebook? Gab es da auch noch heiße Energiespartipps?
Da herrscht offenbar Unstimmigkeiten in Sachen Heizen. Regine zum Beispiel schreibt, wer in der Stadt in einer Mietwohnung wohnt, der heizt besser normal, der ändert am besten gar nichts, denn die Altbauten, die leiden eh unter Auskühlung, sagt sie. Es gäbe ohnehin in Berlin ein großes Schimmelproblem. Inge schreibt, diese ganzen Decken, die ihre Mutter ihr im Laufe der Jahre geschenkt hat, die kramt sie jetzt raus und heizt generell weniger, also die komplette Wohnung. Anneliese findet wiederum nur das Wohnzimmer heizen, also da, wo sich alle aufhalten, und in den anderen Räumen, da bleibt die Heizung auf 1. Ich glaube, darüber kann man sich streiten. Zumindest mein Heizungsmonteur hat mir gesagt, das sei Schwachsinn. Man muss überall gleich heizen. Mhm. Einen guten Punkt haben Andreas, Gamila, Ingo, Martin und tatsächlich noch ein paar andere Nutzer auf Facebook. Sie schreiben, dass sie schon seit Jahren sparen und die finden es im Grunde übergriffig. Ingo schreibt sogar unverschämt, dass in diesen ganzen Spartipps, die suggerieren einem, dass die meisten Menschen mit Energie und Wärme bislang ja nur so rumgeaßt hätten. Mhm. Also kurz duschen und Heizung runterdrehen, das machen viele unserer Nutzerinnen und Nutzer sowieso schon seit langem.
Das stimmt. Cora Knoblauch mit ihren Meinungen aus Social Media zum Thema. Ich danke dir, Cora.
Sehr gerne.
Wir stellen uns und Ihnen heute die Frage, wie umgehen mit den steigenden Kosten für Heizung, für Warmwasser, für Strom? Sparen, wo es noch geht? Sparen, ja, sowohl finanziell als auch beim Verbrauch? Oder haben Sie schlichtweg keinen Spielraum mehr fürs Sparen? Das ist ja auch möglich. Unsere Live-Umfrage auf radio1.de zeigt jedenfalls was ganz Eindeutiges. 93% der Abstimmenden achten jetzt mehr auf ihren Energieverbrauch. Und dass man bei der großen Frage, wie mache ich es denn jetzt zum Beispiel beim Heizen, auch in ein großes Dilemma kommen kann, weil es eben überall teurer wird. Das hat uns Schornsteinfeger und Radio 1 Hörer Jens erzählt.
Ich bin Schornsteinfegermeister, sehe das ja live gerade. Also das gibt gerade eine Entwicklung, dass die Leute sich Kohle, Holz horten und man nichts mehr zu kaufen bekommt. Keiner mehr. Die Brennstoffe, die sind das Zehnfache so teuer geworden. Ich bin nebenher noch Energieberater. Und da habe ich immer gesagt, baut euch eine Gasheizung und einen Ofen ein. Das ist ganz, also die Kombination ist ganz gut. Wenn die Gasheizung mal nicht funktioniert, kannst du einen Ofen heizen, kriegst du das Haus auch warm. Aber beides ist Quatsch. Also eine Gasheizung ist Quatsch gerade. Und also es rufen mich tatsächlich Leute aus vor 5, 6 Jahren, die ich beraten habe, an, was soll man jetzt machen? Ja, sage ich mir, ja, da stehe ich da und habe keinen Zauberstab halt.
Das sagt Schornsteinfeger und Radio 1-Hörer Jens. Er sagt nämlich, tja, Holz und Kohle werden gerade gehortet, werden ebenfalls teurer. Und manchmal weiß er gar nicht, was er als Energieberater den Leuten noch empfehlen soll, was jetzt eigentlich besser ist. Danke für den Einblick aus der fachlichen Ecke. Das ist Peasant, Bound for Glory auf Radio 1. Ich weiß, wir reden schon seit Monaten drüber, aber so richtig real wird es spätestens jetzt. Ja, jetzt, wo der Herbst temperaturmäßig mit der Tür ins Haus gefallen ist und jetzt, wo teilweise schon die Briefe mit den heftigen Preissteigerungen für Heizung, für Warmwasser, für Strom in den Haushalten ankommen. Wie gehen Sie damit um? Wie geht's Ihnen damit? Und welche Maßnahmen treffen Sie jetzt? Hörerin Biene hat uns von ihrem ziemlich radikalen Schritt erzählt heute Vormittag. Sie zieht aus der eigenen Wohnung aus und geht zu ihrem Freund.
Also bei mir ist so, ich versuche halt zu sparen, weil ich habe in meiner Wohnung auch warm Wasser und Heizung über Gas und Strom, quasi keine Ahnung, was mir da blüht. Meine Lösung dafür ist tatsächlich die, dass ich vorgestern meine Wohnung gekündigt habe, meine Möbel einlagern lasse für ein etwas geringeres Geld und so lange halt zu meinem Freund ziehe, bis wir eine neue Wohnung finden. Das ist gerade unsere Art zu standen, was sehr traurig ist, aber für uns gerade der beste Weg.
Hörer Hannes sammelt gerade fleißig Holz und setzt auf den guten alten Ofen.
Was ich dazu sagen wollte, ist, seit Juni ungefähr fahre ich mit meinem Anhänger rum und besorge mir überall Holz, wo es nur kann, damit wir unseren Kachelofen hier schön warm bekommen über den ganzen Winter. Gleichzeitig habe ich noch ein Mehrfamilienhaus, was wir vermieten. Und ich habe alle Mieter angeschrieben, ob ich nicht einen Schornsteinfeger vorbeischicken soll, dass er einfach einen Kamin reinsetzt.
Ja, gesprochen habe ich auch mit Energieberater Martin Brandes von der Verbraucherzentrale. Er sagte uns, der größte Energieverbrauch kommt durch Warmwasser. Hier ist also das Einsparpotenzial am höchsten. Außerdem, so sein Tipp, sollte man Wohnräume möglichst nicht unter 16 Grad auskühlen lassen. Was man mit jedem Grad weniger einspart, das hat Martin Brandes vorgerechnet.
Es gibt so eine Faustregel, die etwa 8% Energieeinsparung pro Grad Temperatur angibt. Das passt ganz gut. Das heißt, wenn Sie tatsächlich Ihre Wohnung regelmäßig auf 24 Grad heizen, was sehr viel ist, und das vollständig auf 20 Grad ändern, dann können Sie über 20% Heizkosten einsparen.
Und tatsächlich sollte man die Heizung lieber nach Bedarf auf- und abregeln, anstatt konstant niedrig laufen zu lassen.
Das wird vielfach nicht gemacht, genau aus diesem Grund, weil eben dieses Gerücht existiert, dass Sie am Ende durch das Hochheizen mehr Energie verbrauchen, als wenn Sie es gleichmäßig oben lassen. Also tatsächlich ganz einfacher Zusammenhang, je weniger Sie heizen, desto weniger verbrauchen Sie auch.
Ja, wichtig auch, so der Energiekostenberater, zusätzlich auf den unnötigen Stromverbrauch achten. Also Geräte, die im Standby sind, ganz ausschalten. Nicht nur den Fernseher, auch der ausgeschaltete Computer zieht weiter Strom, auch wenn er noch in der Steckdose steckt. Hörer Theo sagte uns, er nimmt jetzt immer die Sicherung raus, wenn er die Wohnung verlässt. Gute Idee, sagt Martin Brandes vom Verbraucherschutz und hat noch mit einem anderen Irrglauben aufgeräumt.
So ein anderer Tipp, den man immer wieder hört, sowas wie das Licht brennen lassen, anstelle es häufiger ein- und auszuschalten, weil damit wird am Ende mehr Strom verbraucht. Das ist unsinnig. Tatsächlich wird weniger Strom verbraucht, wenn Sie das Licht ausschalten.
Ja, und was Sie tun sollten, wenn Sie die Rechnungen für Strom und Gas nicht mehr zahlen können, zum Beispiel bei drohenden hohen Nachzahlungen als Mieter im nächsten Jahr, das hat uns der Geschäftsführer vom Berliner Mieterverein Sebastian Bartels erklärt.
Wenn die Vorauszahlungen nicht gezahlt werden können oder die Nachzahlung ist zwar nicht Teil der Miete, aber trotzdem sagen die Experten, dass auch deswegen gekündigt werden kann, zwar unter anderen Voraussetzungen, aber auch wenn man die Nachzahlung nicht zahlt, droht eine Kündigung, besonders wenn die so hoch sind, dann übersteigen die ja oft nicht nur eine Monatsmiete, sondern möglicherweise sogar zwei Monatsmieten. Also insofern ist das ein ernstes Problem und da sollte man auf jeden Fall ins Gespräch mit dem Vermieter treten. Eine Vereinbarung schließen, ja, das wird viel zu selten gemacht, in Berlin, in Deutschland auch generell, dass ich sage, kann ich die in Raten zahlen und dann werden feste Termine vereinbart und dann werden diese Raten eben auch überwiesen und das akzeptieren auch sehr, sehr viele Vermieter. Das sollte ich nur frühzeitig machen. Wenn ich dann die Hilfen auch in Anspruch nehmen kann, sollte ich natürlich auch überlegen, ob ich durch Raten überfordert werde und deshalb vielleicht zum Amt gehen sollte.
Also unbedingt mit dem Vermieter ins Gespräch gehen, am besten eine Vereinbarung treffen, das Ganze bloß nicht aussitzen und sich wegducken, das sagt Sebastian Bartels vom Berliner Mieterverein. Soweit das kleine Best-of dieser heutigen Sendung zu den steigenden Energiepreisen. Mehr interessante Meinungen und Tipps sind nachzulesen in den Kommentaren bei uns auf Facebook und Instagram. Das ist der Berliner Musiker Otto von Bismarck. Neue Musik auf Radio 1. Leichtes Spiel. Duschen, heizen, sparen, der Winter kommt. Wie bereiten Sie sich vor? Das war in den letzten 3 Stunden die Frage. Besten Dank für Ihre Mails und Anrufe und Kommentare. Nina schrieb uns eben noch, ihr Lieben, ich habe gerade während der Sendung auf den Standby-Ausschalten-Tipp hin meinen alten Radiowecker am Bett abgebaut. Der ist 24 Stunden an der Steckdose und brauchen tue ich ihn nur von 6 bis 6.30 Uhr. Dann stehe ich auf und mache das große Radio an und dann weckt mich jetzt eben das Handy und eure App. Das hören wir natürlich gern. Und mir fällt gerade auf, dass bei mir auch noch so ein uralt Radiowecker ständig am Strom hängt. Also herzlichen Dank für Ihre Meinung. Bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, worum es nächste Woche geht in der Sendung Die Weber am 30. September. Titel der Sendung We Don't Need No Education. Sind unsere Schulen noch zu retten? Wir wollen mit Ihnen über unsere Bildungspolitik und unser Bildungssystem sprechen. Seit 4 Wochen läuft das neue Schuljahr und die Meldungen sind eher negativ. Viele Schulgebäude sind marode, es herrscht Lehrkräftemangel, der Unterricht verletzt. Umfeld aus. Was sind Ihre Erfahrungen mit den Schulen in Berlin? Wie sieht es in den Klassen Ihrer Kinder aus? Ist unsere Bildungskultur mit Benotungen überhaupt noch zeitgemäß? Oder würde es Ihnen schon reichen, wenn auf den Toiletten genügend Seife und Toilettenpapier vorhanden ist? Schreiben Sie uns gerne jetzt schon Ihre Meinung zum Thema We don't need no education. Sind unsere Schulen noch zu retten? An dieweber@radio1.de. Und über den Zustand der Berliner Schulen und über Bildungssystemfragen sprechen wir dann am 30. September. Max Spalik ist dann hier.
Radio 1. Die Weber mit Sophia Wetzke.